Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und auch zuständig für die Vermögensverwaltung.
Und ein Thema, um das sich Volkswirte derzeit ganz intensiv kümmern, ist natürlich die aktuelle Zinspolitik. Wie beurteilen Sie jetzt die Auswirkungen der Zinspolitik auf die deutsche Wirtschaft, gerade jetzt auch im Hinblick auf die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen und das, was wir täglich machen, unser Konsumverhalten?
Ja, ich denke, man sieht schon recht deutlich, dass die hohen Zinsen die wirtschaftliche Aktivität ganz kräftig bremsen. Das sehen wir ja an verschiedenen Faktoren. Ich sag mal, der zinssensitivste Bereich einer Volkswirtschaft, das sind immer die Immobilienmärkte und die Bauwirtschaft. Und ich meine, das merkt man natürlich schon, dass die hohen Zinsen hier dazu geführt haben, dass die Bautätigkeit ordentlich erlahmt ist. Das hat auch andere Gründe sicherlich. Ich sag mal, Verfügbarkeit beispielsweise von Baumaterialien etc., Engpässe vielleicht, was Arbeitskräfte angeht, aber die hohen Zinsen machen natürlich die Finanzierbarkeit von Häusern schwierig für viele Menschen und dementsprechend sind letztendlich die Transaktionen, Kauf und Verkäufe ganz massiv zurückgegangen und da muss man erstmal wieder jetzt ein neues Gleichgewicht suchen. Das heißt also, macht ja deutlich einen Unterschied, ob ich eine 10-jährige Hypothek jetzt mit 4% finanzieren muss oder vielleicht nur mit 3 oder mit 2%. Insofern, da sieht man es eigentlich am allerdeutlichsten, dass die hohen Zinsen hier schon ordentliche Bremskräfte entfalten.
Jetzt schlagen wir uns ja schon seit etlichen Monaten herum mit dem Thema Inflation, auch mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen der Notenbanken, also mit der Zinspolitik. Gibt es da eigentlich eine Lernkurve bei Konsumenten oder was ja fast noch wichtiger ist bei den Unternehmen, sich darauf einzustellen oder was für Maßnahmen würden Sie empfehlen, um jetzt hier negative Auswirkungen auf die Preisstabilität zu minimieren?
Lerneffekte gibt es sicherlich dahingehend, dass die Unternehmen gemerkt haben, okay, wir müssen, wenn die Preise stark ansteigen oder die Vorleistungsgüter immer teurer werden und wir versuchen einfach unsere Gewinnmarge zu verteidigen, dann müssen eben auch die Endkundenpreise steigen. Und das haben wir ja in den vergangenen 2 Jahren relativ schmerzlich zu spüren bekommen. Die Konsumentenpreise, die dann auf einmal mit 8-9% oder in einigen Bereichen ja auch sogar noch viel stärker angestiegen sind. Da haben die Unternehmen natürlich ihre gestiegenen Vorkosten kräftig und sehr, sehr schnell weitergegeben. Jetzt hat man natürlich bei den Konsumenten und bei den Arbeitnehmern auch den Effekt, dass sie sagen, na ja gut, also wenn ich auf einmal real zumindest weniger Geld in der Tasche habe und mir weniger leisten kann, dann müssen wir doch versuchen, hier irgendwie deutlich höhere Lohnerhöhungen durchzusetzen. Und das spüren wir ja momentan allenthalben. Also ich weiß nicht, Deutschland war ja eigentlich sonst immer dafür bekannt, das Land des sozialen Friedens zu sein. Und wir haben immer auf andere geguckt, wenn da gestreikt worden ist. Aber mittlerweile, ich sag mal, haben wir ja hier eine Streikkultur. Also ich habe das in meinem aktiven Berufsleben jedenfalls nicht kennengelernt. Aber irgendwie wird hier jetzt ja tagtäglich von irgendjemandem gestreikt nach dem Motto, okay, also wir brauchen mehr Lohn und wollen vielleicht am liebsten auch noch kürzer arbeiten. Also das sind sicherlich schon die Effekte, die eben mit den hohen Preisen auch verbunden sind.
Was ist denn da die gefährlichere Entwicklung? Kürzer arbeiten oder höherer Lohn? Oder ist das linke Tasche, rechte Tasche?
Ja, funktioniert beides nur bedingt. Also klar, höhere Löhne, ein gewisser Ausgleich muss natürlich da sein. Das ist schon klar. Also wenn die Preise steigen und alles teurer wird, ist es klar, dass die Arbeitnehmer auch versuchen, natürlich ihren Teil des Kuchens auch von der Verteilungsseite her zu bekommen. Das mit dem kürzeren Arbeiten, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das ist eine schöne Idee und natürlich, ich sag mal, wir hören das jetzt von einzelnen Berufen, die sagen, ja, wir haben ja mit Fachkräftemangel zu tun und wie kriegen wir denn unseren Job, dass der wieder interessanter wird für andere? Also reduzieren wir doch die Arbeitszeiten am besten auf 35 Stunden oder vielleicht am liebsten auf 32 Stunden und dann kriegen wir auf einmal ganz viele neue Bewerber. Also und das ist eine Milchmädchenrechnung. Natürlich mag das sein, dass das vielleicht die Attraktivität des Jobs erhöht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, andere Branchen, die dann noch höhere und längere Arbeitszeiten haben, die verlieren dann vielleicht die Arbeitnehmer. Das heißt, da kommt so ein Karussell in Gang. Und letztendlich muss man aber ja auch immer sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht, das mögen viele ja nicht hören, aber Wohlstand fällt nicht vom Himmel, der muss erarbeitet werden. Und wir können uns kürzere Arbeitszeiten dann leisten, wenn wir produktiver sind. Leider ist das aber ja nicht der Fall. Also zumindest so, wie Produktivität gemessen wird, würde ich sagen, bei uns in Deutschland und in Europa nimmt die Produktivität relativ überschaubar zu. Und ich sag mal, um dann die Wirtschaftsaktivität steigern zu können, bleibt nichts anderes übrig, als eigentlich eher mehr zu arbeiten. Das ist ja auch eine Frage, ich sag mal, wenn wir auf die Demografie gucken, welche Möglichkeiten haben wir zukünftig, unser Rentensystem stabil zu halten? ich sag mal so, im Schnitt kann man vielleicht sagen, also unsere Sozialsysteme können Rentner vielleicht ganz gut über 15 Jahre finanzieren. Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, eine Lebenserwartung habe, die nicht mehr bei 75, sondern bei 85 oder bei 90 Jahren liegt, dann sieht man, also, oder man muss insgesamt eher mehr arbeiten. Es gibt schon viele Länder, die das auch realisiert haben. Also in Skandinavien, da gehen die Renteneintrittsalter deutlich nach oben. Und ich glaube, bei uns ist das ja auch schon teilweise der Fall, aber dieser Trend wird nicht aufzuhalten sein. Je älter wir werden, desto länger muss man auch arbeiten.
Was bedeutet das jetzt für die Lage an den Aktienmärkten? Wie bewerten Sie die? Welche Sektoren oder welche Branchen sind da besonders betroffen von der Veränderung in der Wirtschaftslage? Das Thema Immobilien hatten Sie ja schon kurz genannt.
Genau. Also letztendlich für die Aktienmärkte haben wir eigentlich im Moment so ein Szenario, das wir auch immer so schön als Soft-Landing-Szenario charakterisieren. Was bedeutet das? Also Soft-Landing bedeutet, dass wir ein akzeptables wirtschaftliches Wachstum haben. Also vor allen Dingen, ich spreche jetzt primär erstmal von den USA, so eine ganz gute Wirtschaftsaktivität und wirtschaftliche Dynamik, die aber nicht so hoch ist und so stark ist, dass daraus jetzt unmittelbar größere Inflationsrisiken resultieren. Und das ist genau das, was den Aktienmarkt jetzt über die vergangenen Monate angetrieben hat. Also einerseits die positive Entwicklung von der Wirtschaft, dass man sagt, ja Mensch, wir haben Wachstum, das bei 2-2,5% liegt. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist deswegen nämlich nicht schlecht, weil das bedeutet, dass auch die Unternehmensgewinne sich positiv entwickeln, also zulegen. Und gleichzeitig, weil die Inflationsrate bereits deutlich gesunken ist, in den USA, aber in vielen Ländern auch, und weil dieser Trend meines Erachtens nach auch weitergehen wird, ist es klar, dass irgendwann in den kommenden Monaten die Zinsen gesenkt werden. Also die amerikanische Notenbank wird den Zins senken. Wir hatten ja letzte Woche die FOMC-Sitzung und ich habe die Pressekonferenz von Jerome Powell mitverfolgt. Also ich würde sagen, da hat er ja die Tür für Zinssenkung sehr weit aufgestoßen, wenn er auch gleichzeitig gesagt hat, ja, im März, da werden wir noch nicht die Zinsen senken. Aber er hat ja klar gesagt, wir sind konfident, dass die Inflation zurückgeht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Daten, bis wir uns da sicher sind und dann werden die Zinsen gesenkt werden. Und diese Kombination, also ein ganz gutes wirtschaftliches Wachstum, verbunden mit niedrigeren und sinkenden Zinsen, das ist eigentlich ein Szenario, glaube ich, das sehr, sehr gut ist für die Aktienmärkte. Also wenn man mal zurückschaut, wann haben wir das mal gehabt? Beispielsweise so Mitte der 90er Jahre. Und da wissen wir beide, was da passiert ist. So von Mitte der 90er bis Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, hatten die Aktienmärkte eine wahnsinnige Hosse. Das muss jetzt nicht zwangsläufig wieder passieren, aber es zeigt schon mal, dass dieser Mix aus Konjunktur- und Inflationsdaten eigentlich schon auch dafür spricht, dass sich die gute Entwicklung an den Aktienmärkten weiter fortsetzen kann.
Welche Rolle spielt denn da die Politik, gerade die Politik in Deutschland? Man sagt ja, die Politik macht keine Unternehmensführung, ja, aber die Politik macht irgendwo den entsprechenden Rahmen. Und momentan hört man ja von sehr viel unzufriedenen Menschen, die sagen, oh, die Ampel in Berlin und überhaupt und alles Ahnungslose und alles so schlecht und auch für die Wirtschaft. Sie haben ja einen anderen Blick. Sie haben ja den Blick von oben auf die ganze Welt. Ist die Wirtschaftspolitik, die Politik in Deutschland so schlecht, wie sie momentan geredet wird?
Ja, also ich glaube, dass wir da wahrscheinlich etwas übertreiben. Also im Moment ist es an der Tagesordnung, jeder klagt und jeder sagt, Mensch, das ist alles Mist hier bei uns. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn wir Deutschland mit anderen Volkswirtschaften vergleichen, geht es uns immer noch sehr gut. Klar, wir dürfen uns natürlich nicht auf dem Erreichten ausruhen. Und das ist ja auch das genau, was ich sagte mit den Arbeitszeiten. Klar, am liebsten würden wir alle, oder viele von uns, alle vielleicht nicht, also ich nicht, aber viele würden vielleicht lieber weniger arbeiten und sagen, oh Mensch, da kann ich noch irgendwie, habe ich mehr Freizeit, alles toll. Aber wie gesagt, Wohlstand fällt nicht vom Himmel, sondern der muss erarbeitet werden. Bei uns ist momentan doch sehr stark immer davon die Rede, das Glas ist eigentlich immer halb leer und nie halb voll. Also das stört mich eigentlich auch so ein bisschen an der aktuellen Diskussion bei uns. Klar, also es gibt auch viele Dinge, die nicht gut laufen, muss man eben auch klar sagen. Auf der anderen Seite, die Rahmenbedingungen, die Politik versucht zu setzen, und das ist jetzt unabhängig von der Parteipolitik, von der Regierung, ich sag mal, die Rahmenbedingungen waren jetzt in den vergangenen Jahren ja auch alles andere als besonders einfach. Also die Energiepreise, die durch die Decke gegangen sind, das hat natürlich die Rahmenbedingungen schon deutlich erschwert. Klar kann man sagen, jeder versucht für sich immer das Beste herauszuholen und zu sagen, okay, also wenn es Schwierigkeiten gibt, dann müssen wir eben als Sektor, vielleicht brauchen wir mehr Subventionen. Und wenn es die dann gibt und dann irgendwann die mal wieder abgeschafft werden, dann findet man das natürlich nicht toll, klar, weil sich die relative Positionierung dann natürlich verschlechtert. Insofern finde ich jetzt eigentlich die angestoßene Diskussion ganz interessant, die jetzt am Wochenende ja aufkam nach dem Motto, okay, also unsere Regierung scheint auch erkannt zu haben, Unternehmenssteuern sind vielleicht im internationalen Vergleich nicht unbedingt wettbewerbsfähig. Ich glaube, das ist eigentlich genau die Nachricht, die natürlich viele Unternehmen auch hören möchten. Jetzt ist die Frage, wie setzt man das um? Oder wird es umgesetzt? Bleibt es erstmal dabei, dass man das nur konstatiert und dann passiert nichts? Oder, ich sag mal, ist die Politik so handlungsfähig, dass daraus tatsächlich auch Maßnahmen ergriffen werden, dass vielleicht die Unternehmenssteuern gesenkt werden und damit die Wettbewerbsfähigkeit von der Seite, unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland auch wieder zunimmt. Also insofern, Ideen sind schon da. Dann wird natürlich auch gesagt, wir haben nicht mehr so viele Handlungsspielräume mit dem Thema Schuldenbremse. Das ist ja auch, ich sag mal, eine Fessel, die wir uns selber angelegt haben. Ich sage mal, wenn man nochmal zurückdenkt, das kommt aus der Zeit der Finanzkrise, als viele Unternehmen, Banken gerettet werden mussten und dadurch die Staatsverschuldung in vielen Ländern massiv angestiegen ist. Da hat man gedacht, ah, wir tun uns was Gutes, indem wir quasi uns da feste Regeln geben. Jetzt merkt man aber, diese Regeln sind doch sehr, sehr sperrig. Die passen vielleicht nicht für die Situation, in der wir uns momentan befinden. Wir haben ganz viele notwendige Investitionen, die getätigt werden müssen. Die sind mit der Schuldenbremse kaum zu tätigen. Und ich sag mal, damals die Sorge, dass wir quasi in so eine Schuldenspirale geraten und irgendwann alles nicht mehr finanzierbar ist und uns alle Schulden um die Ohren fliegen, muss man ja auch sagen, also bitte ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Deutschland hat im vergangenen Jahr Maastricht-Kriterium eingehalten. Wir hatten eine Staatsverschuldung von 2% und das hatte ja nichts jetzt mit der Schuldenbremse zu tun. Wir haben das Haushaltsdefizit von 2%, eine Schuldenquote von 65%. Da gibt es andere europäische Länder, viele europäische Länder, die da weniger gut aufgestellt sind. Und da gibt es durchaus auch Spielraum und wir sollten uns wirklich überlegen, ob wir diese Fußfessel der Schuldenbremse tatsächlich benötigen.
Wohlstand muss erarbeitet werden, sagten Sie. Könnte KI diese Arbeit leisten?
Im Idealfall ja. Also das ist tatsächlich ja auch eine nicht unbegründete Hoffnung, dass die KI in der Lage sein wird, die Produktivität in der Volkswirtschaft deutlich zu erhöhen. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist einerseits natürlich schön. Auf der anderen Seite bedeutet das aber natürlich auch, dass Arbeitsplätze zur Disposition stehen könnten. Nämlich da, wo letztendlich die KI dann vielleicht den Job übernimmt. Also ich sag mal, als Volkswirt kann ich das vielleicht ganz toll finden für alle potenziell davon Betroffenen, die möglicherweise dann sagen, okay, oder feststellen müssen, da macht jetzt eine Maschine mal einen Job oder eine KI. Die werden das nicht so toll finden. Also insofern, man sieht schon, jede Medaille hat zwei Seiten, eine positive und eine negative. Ob die KI tatsächlich diesen Produktivitätsschub auslösen kann und auslösen wird, das ist noch momentan wahrscheinlich zu früh, um zu sagen, das klappt oder das klappt nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktivität dadurch steigt, glaube ich, die ist schon ziemlich hoch. Wir wissen nur nicht, wie schnell quasi diese Produktivitätsgewinne zu realisieren sind.
Das kann man ja unter Umständen noch relativ schnell dann ablesen. Zalando, SAP, Deutsche Bank, die gehen ja ganz aktuell und auch ganz offen und brutal diesen Weg.
Ganz genau. Und ganz spannend ist, dass beispielsweise in den USA so in den letzten Quartalen schon die Produktivitätszahlen ziemlich gut waren. Ob das auf die KI zurückzuführen ist, okay, würde ich mal vorsichtig bleiben. Das Problem ist, Produktivitätsgewinne oder überhaupt Produktivität ist wahnsinnig schwer messbar. Also da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie da Erfolge zu früh feiert, die vielleicht dann letztendlich nachher nur eine statistische Chimäre gewesen sind. Aber wie gesagt, gucken wir mal zurück in die Vergangenheit. Die Entwicklung des iPhones, da hat wahrscheinlich 2007 auch niemand damit gerechnet, dass das quasi ein kleiner Computer wird, den wir tagtäglich mit uns rumschleppen und wo wir fast 24 Stunden das Ding in Gebrauch haben. Das hat auch Produktivitätsfortschritte mit sich gebracht. Und vielleicht ist es mit den Dingen, die jetzt mit der KI in Verbindung gebracht werden, vielleicht wird es da genauso sein. Also ich bin da tatsächlich auch eher optimistisch und positiv. Um dann nochmal wieder zum Schluss den Bogen zum Aktienmarkt zu schlagen. Ja, das Thema KI natürlich von vielen vielleicht auch kritisch beäugt nach dem Motto, das ist doch alles nur ein wahnsinniger Hype und irgendwann platzt die Blase, die sich da bei manchen Unternehmen vielleicht schon begonnen hat aufzupusten. Abwarten, würde ich mal sagen. Also auch da, wenn wir nochmal in die 90er Jahre zurückschauen. Klar, auch damals hatten wir eine Internet-Euphorie und TMT-Blase, aber die ist nicht nach einem Jahr in sich zusammengefallen. Ich würde mal sagen, das Thema KI, das beschäftigt uns jetzt, ich würde mal sagen, jetzt ein gutes Jahr. Normalerweise, also baut sich und pumpt sich so eine Blase, wenn es denn eine ist, die pumpt sich da über mehrere Jahre auf. Also insofern kann man selbst dann vielleicht zum heutigen Zeitpunkt immer noch sagen, da ist für Anlegerinnen und Anleger, die in dem Bereich aktiv sind oder werden wollen, vielleicht durchaus noch ein paar Jährchen auch ganz gutes Geld zu verdienen.
Ganz kurz vielleicht noch zusammengefasst, was bedeutet das für Ihre Anlagestrategie?
Ja, wir haben in der Vermögensverwaltung bei uns eine sehr hohe Aktienquote, auch relativ viel Technologiewerte im Portfolio. Das hat für unsere Kunden ein gutes Jahr 2023 bedeutet, weil man vor allen Dingen natürlich dank der guten Kursentwicklung im November und Dezember da ordentlich mit dabei gewesen ist. Und auch jetzt im Januar waren es ja letztendlich die alten Favoriten, die auch wieder die Kursentwicklung angeführt haben. Klar, wir fragen uns auch immer, wie lange geht das gut? Im Moment gucken wir uns natürlich die Berichtssaison an. Man muss ja sagen, gerade die großen Tech-Werte haben geliefert. Das wurde nicht bei jedem Unternehmen vielleicht auch von der Börse gleich honoriert. Also wir hatten ja beispielsweise bei Alphabet gesehen, da wurde dann, was weiß ich, gesagt, ach, hier die Werbeumsätze sind nicht so toll, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Aber die Zahlen insgesamt waren schon sehr, sehr gut. Und was man nicht vergessen sollte, gerade die großen Tech-Unternehmen, die verdienen so viel Geld, erstens fast unabhängig vom Konjunkturzyklus und zweitens haben die ja auch wahnsinnige große Aktienrückkaufprogramme initiiert. Und ich sag mal, da bin ich einfach, würde ich sagen, als Aktionär, als Aktionärin kann man sich da so ein bisschen auch als Trittbrettfahrer oder Fahrerin einfach betätigen. Weil diese Unternehmen haben so viel Geld, dass sie natürlich ihre Aktien auch am Markt zurückkaufen. Und auch das, denke ich, war einer der Gründe für diese sehr, sehr gute Kursentwicklung, die wir über die vergangenen Monate gesehen haben. Und das wird weitergehen erstmal. Für unsere Anlagestrategie heißt das, wir bleiben erstmal so positioniert, auch wie wir im Moment positioniert sind, mit einer hohen Aktienquote und auch mit relativ viel Technologieportfolio.
Der Chefvolkswirt von MM Warburg, Carsten Klude. Danke fürs Interview.
Sehr gerne, Herr Groß. Bis bald.
Börsenradio Network AG.